zur falschen Zeit. Staubfinger sah die Fackeln unten im Wald. Natürlich, der Natternkopf fürchtete den Tag. Verflucht, die Tinte war schon wieder zu dick. Rosenquarz! Fenollio streifte die Feder an seinem Ärmel ab und sah sich suchend um. Wände aus kunstvoll verflochtenen Zweigen, sein Schreibbrett von Doria-Maß gefertigt, sein Bett aus Laub und Moos, die Kerze, die Farid ihm jedes Mal aufs Neue anzündete, wenn der Wind sie ausblies, aber kein Rosenquarz. Vermutlich hatten er und Jaspis die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es auch hier oben Glasfrauen gab. Schließlich war Farid so dumm gewesen, ihnen zu erzählen, dass er mindestens zwei gesehen hatte. Schön wie Feen, hatte der Dummkopf auch noch hinzugesetzt. Und seither kletterten die beiden Glasmänner so eifrig in den Ästen herum, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, wann sie sich die dünnen Hälse brechen würden. Dumme Geschöpfe. Nun, egal. Fenollio tunkte die Feder erneut in die zu dicke Tinte. Dann musste es eben so gehen. Er liebte seinen neuen Schreibplatz, so hoch über seiner Welt, dass sie ihm wahrlich zu Füßen lag, auch wenn ihm hier der Glasmann ständig abhanden kam und es nachts abscheulich kalt wurde. Nie zuvor hatte er an einem Ort so sehr das Gefühl gehabt, dass die Worte wie von selbst zu ihm kamen. Ja, hier oben würde er dem Eichelhäher sein bestes Lied schreiben, genau hier, in der Krone eines Baumes. Welchen passenderen Ort konnte es geben? Das letzte Bild, das die Flammen Farid gezeigt hatten, war beruhigend gewesen. Staubfinger hinter den Zinnen der Burg, Mortimer schlafend. Das konnte nur bedeuten, dass der Natternkopf die Burg noch nicht erreicht hatte. »Nun, wie auch, Fenollio«, dachte er zufrieden, »du hast ihm ein Rad brechen lassen, mitten im finstersten Wald. Das dürfte den Silberfürsten mindestens zwei Tage aufhalten, wenn nicht mehr. Reichlich Zeit zum Schreiben, nun, wo die Worte ihn wieder liebten.« »Rosenquarz!« »Wenn ich ihn noch einmal rufen muss«, dachte Fenollio, »dann werfe ich ihn höchstpersönlich von diesem Baum.«
»Ich bin nicht schwerhörig, im Gegenteil, ich höre besser als du.«
Der Glasmann tauchte so plötzlich aus der Dunkelheit auf, dass Fenollio einen dicken Tintenklecks auf das Papier machte, genau auf den Namen des Natternkopfes. Nun, hoffentlich war das ein gutes Zeichen. Rosenquarz tauchte einen dünnen Zweig in die Tinte und begann zu rühren, ohne ein Wort der Entschuldigung, ohne ein Wort der Erklärung, wo er gewesen war. »Konzentrier dich, Fenollio. Vergiss den Glasmann. Schreib!« Und die Worte kamen. Sie kamen ganz leicht. Der Natternkopf kehrte zurück auf die Burg, auf der er einst um Violantes Mutter gefreit hatte. Und er trug schwer an seiner Unsterblichkeit. Er hielt das leere Buch in den verquollenen Händen, das ihn quälte, wie seine Folterknechte es nicht besser hätten tun können. Aber bald würde das ein Ende haben, weil seine Tochter ihm den Mann übergeben würde, der ihm das alles angetan hatte. Ah, wie süß die Rache schmecken würde, wenn der Herr das Buch und sein faulendes Fleisch erst einmal geheilt hatte. »Ja, träum von deiner Rache, Silberfürst«, dachte Fenollio, während er des Natternkopfes finstere Gedanken niederschrieb. »Denk nur an deine Rache und nicht daran, dass du deiner Tochter nie getraut hast.« »Na, immerhin, er schreibt.« Die Worte waren nur geflüstert, aber das Gesicht des Natternkopfes eben noch so deutlich, dass Fenollio danach hätte greifen können, verschwamm und verwandelte sich in das Gesicht von Signora Loredan. Maggie war bei ihr. Warum schlief sie nicht? Es überraschte Fenollio keineswegs, dass ihre verrückte Tante nachts in den Ästen herumstieg und vermutlich jeder schimmernden Motte nachstellte. Aber Maggie... Sie war doch zu Tode erschöpft gewesen, nachdem sie es sich nicht hatte nehmen lassen, mit Doria den Stamm hinaufzusteigen, statt sich wie die Kinder ziehen zu lassen. »Ja, er schreibt«, knurrte er, »und er wäre vermutlich längst fertig, wenn er nicht ständig gestört würde.« »Was heißt ja ständig?«, entgegnete Loredan. Wie angriffslustig sie schon wieder klang und wie albern sie aussah in den drei Kleidern, die sie übereinander trug. Ein Wunder, dass sich so viele in ihrer beachtlichen Größe gefunden hatten. Aus dem Monstrum von einem Kleid, mit dem sie in seine Welt gestolpert war, hatte Baptista zum Glück Jacken für die Kinder genäht. »Elinor«, Maggie versuchte, ihr ins Wort zu fallen, aber niemandem gelang es, dieses Mundwerk zu stoppen. So viel hatte Finoglio inzwischen gelernt. »Ständig«, sagt er. Nun tropfte sie ihm mit ihrer Kerze auch noch Wachs aufs Papier. »Sorgt er etwa Tag und Nacht dafür, dass die Kinder nicht aus diesen verdammten Nestern fallen? Oder klettert den verfluchten Baum rauf und runter, um etwas zu essen heraufzuschaffen? Bessert er die Wände aus, damit uns alle der Wind nicht umbringt? Oder steht er Wache? Nein, aber er wird ständig gestört.«